Wir werden uns heute mit einem Charakterzug beschäftigen, das Gott dort in Abadja sehr klar abbildet. Und ich wünsche, dass wir dort gemeinsam drüber nachdenken. Wir haben das Vorrecht, heute Abend etwas langsamer zu machen, nicht wie immer so große Abschnitte, oder sehr oft nicht immer, aber sehr oft große Abschnitte. Heute Abend haben wir das Vorrecht, die Abschnitte etwas kleiner zu gestalten und auch gemeinsam über diese Abschnitte zu unterhalten. Ich mache uns einen Vorschlag. Ich lese den Text, Obadja ist nur ein Kapitel. Ich lese nicht den ganzen, ich lese den nur 9 Verse. Von 3 bis 9, das sind sogar 6, von 2 bis 9. Und dann bitte ich euch mal, aus dem Neuen Testament einen Vers zu zitieren, der das genau zusammenfasst. Also folgende Aufgabe, ich lese jetzt Obadja, oder wir lesen Obadja, diesen Abschnitt. Und ihr dürft gerne mal einen Text aus dem Neuen Testament wiedergeben, der diesen Abschnitt gut zusammenfasst. Ja? Ich gebe euch eine kleine Stütze. Dieser Text kommt 2-mal vor im Neuen Testament. Ja, ich weiß nicht, ob das Stütze ist, aber das kommt 2-mal vor. Einmal in Jakobus und einmal in Petrus. So, und jetzt lesen wir. Obadja ab Vers 2, eigentlich ab Vers 1. Dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben von Herrn eine Botschaft gehört, eine Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lass uns wieder Edom streiten. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in dein Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in die Höhe führest, wie ein Adler, und machst dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben, und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Ehe du es merken wirst, was gilt's, spricht der Herr. Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Dämonen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Ist ein harter Text am Ende. Aber jetzt sind wir gemeinsam dran. Wer möchte einen Tipp abgeben? Welcher Text aus dem Neuen Testament lässt sich, kann sehr gut diesen Abschnitt zusammenfassen? Bitte schön. Einfach Ihrer Meinung nach so. Es kann auch sein, dass mein Vorschlag vielleicht am Ende nicht richtig ist. Das können wir gerne korrigieren am Ende dieser Stunde. Von daher, ich gebe euch jetzt mal Vorrang. Im Neuen Testament, ja bitte Philipp.
Also ich weiß nicht, ob das in Jakobus vorkommt, muss ich gestehen, aber in Petrus habe ich jetzt an den Vers des 1. Petrus 5 gedacht, dort widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also quasi, dass Gott den Stolz eigentlich hasst.
Jakobus 4, 6 würde es heißen dann. Das wäre der zweite Vers, meine ich zumindest. So, nur im Petrus 5, Vers 5 ist der Vers ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen bei vielen Bibeln, denn dort steht, wirft alle Sorgen auf ihn, indem ihr euch demütigt. Ja? Also die Demut äußert sich in dem, dass man sich auf Gott verlässt. Aber gut, das ist schon getroffen, schade. Ich habe gedacht, wir werden etwas länger gemeinsam suchen. Das war erster Schuss und erster Treffer. Genau das ist das, Geschwister, meine ich zumindest. Der Text, den wir heute Abend gelesen haben und studieren werden, zeigt, wie Gott auf Hochmut reagiert. Und ich möchte, bevor wir diesen Text lesen, ab Vers 3, möchte ich 2 klare Spannungen zeigen, die gleich in den ersten beiden Versen stehen. Das erste Mal steht, dass gleich am Anfang, das ist, was Obadja geschaut hat, so spricht Gott der Herr über Edom. Also die erste Spannung besteht in dem Wort Obadja, der Knecht des Herrn. Und da steht gleich der Herr. So spricht Gott, der Herr. Und somit ist der Herr hier Mittelpunkt. Das sagt der erhabene, der ewig Seiende, der sich nie verändert. Und Obadja steht im Hintergrund, also ein Knecht schreibt das auf, was Gott, der Herr, spricht. Das ist die erste Spannung. Und die zweite Spannung liegt in Verse 2 und 3. Und das sollten wir für unsere Bibelbetrachtung heute Abend deutlich sehen. Also erst einmal, der Knecht des Herrn spricht das, was der Herr, der Ewigseiende, spricht. Die Botschaft, die wir heute Abend studieren, das spricht der Ewigseiende. Der ist gestern genauso wie heute, ja, Hebräer 10, 9, 8, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in der Ewigkeit. Ja, aber der ist auch morgen genauso wie heute. Also das ist der Ewigseiende. Aber der zweite Spannung liegt im Verse 2 und Verse 3. Wenn wir genau hingucken, dann werden wir sehen, siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Jetzt kommt's. Das ist wieder eine Spannung. Die erste Spannung ist das, was Gott gemacht hat mit dem Volk, mit Esau. Esau ist ja der Bruder von Jakob, ja, der Erstgeborene. Und dieser Esau sagt Gott, dass er ihn sehr gering gemacht hat. Das Neue Testament dazu sagt, formuliert das ein bisschen härter. Weiß jemand, wie das Neue Testament das formuliert über die beiden Brüder? Genau. Gott sagt, ich habe den einen geliebt, den anderen gehasst. Das ist eine abgeschwächte Form von dem, was das Neue Testament sagt. Also wenn wir das Neue Testament nie gehabt hätten, dann würden wir wissen, dass Gott den Esau klein gemacht hat, gering gemacht hat und Jakob sehr groß. Aber der Esau anstelle dessen hat sie sehr hoch gemacht, sehr groß gemacht. Und das ist, Geschwister, ohne es groß herumzugehen, das ist schon die erste Anwendung, ja. Es ist sehr wichtig und sehr gut für unser Leben, zu wissen, wie Gott auf mich schaut. Es ist sehr gut. Das befreit mich von vielen Illusionen. Ja, das ist so. Das gibt mir Mut. Das gibt mir eine Identität. Wer bin ich in Christus? Wer bin ich? Was macht mich aus? Wir sagen das eigentlich bei Kindern, wenn sie so in ein sehr spannendes Alter kommen. Ja, das ist so die Phase der Selbstfindung. Und genau das passiert hier. Der große Bruder, der hat es leider nicht auf der Kette bekommen, auf der Reihe bekommen, zu betrachten, zu sehen, was Gott von ihm hält. Ist irgendwie an ihm vorübergegangen. Da gibt es übrigens ein adäquates Beispiel dazu. Erinnert ihr euch die 10 Brüder bei Josef in Ägypten? Ja, die sind in Ägypten, der Vater ist verstorben, dieser Jakob, der, von dem wir eigentlich hier reden werden, indirekt, der ist verstorben. Und jetzt haben die Brüder Angst, dass Josef mit ihnen etwas anstellen wird. Aber sie haben Gott über die längere Zeit überhaupt nicht wahrgenommen. Und Josef musste ihnen helfen zu sagen, dass dieser Gott, ja, ihr habt mich verkauft, aber Gott hat das Böse gut gemacht. Er hat mich verkauft, aber Gott hat dieses Böse dazu genommen, um ein ganzes Volk zu retten. Ja? Was ich damit sagen möchte ist, da sind 10 Brüder, die gucken nur vor die Füße. Ja? Die sind beschäftigt mit wirklich ganz normalen, gesunden, wertvollen Dingen, Familie, Arbeit, alles gut. Aber bei diesem allem ist die Perspektive Gottes gänzlich abhandengekommen. Ja? Ist gar nicht da. Eine ähnliche Situation haben wir hier. Und das möchte ich, dass wir das sehen. Also sieh, ich habe dich sehr gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Weiß jemand, wo ein Pardon im Neuen Testament dazu steht? Was sagt die Bibel dazu im Neuen Testament? Da gibt es ein Gegenüber zu dem Text. Nicht wörtlich, aber wohl inhaltlich. Ja? Darf ich euch, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Meines Erachtens ist das in Römer, Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Somit merken wir, dass unseren Augen, unserem Herzen, unserem innerlichen Design Grenzen gesetzt sind. Und das sind Grenzen, die Gott gemacht hat. Gott hat einen gewissen Glauben ausgeteilt, so sagt uns dieses Wort hier. Und die Bibel sagt uns, ein jeder halte es von sich maßvoll. Also nicht über dieses Maß hinaus. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich, wie geht das praktisch? Lass uns mal das üben. Also stellen Sie mal vor, Sie sind die Ohren. Und das eine, der andere Bruder oder Schwester in der Gemeinde sind die Augen. Nun sind die Augen schöner ausgefallen und die Augen sind natürlich das, was die Menschen als erstes sehen. Die Ohren werden meist durch die Haare versteckt, ja, können auch mal dreckig werden. Die Augen ist immer der erste Blickfang, ja. Aber ich möchte ja so sein wie die Augen, ich möchte das. Und dann fängt so eine gewisse Verdrängungskunst an und man wächst über sich hinaus und man möchte dann genau, man übt genau das aus, was man von dem anderen nicht eigentlich entgegen erleben möchte, nämlich die Hochmut. Da sagt uns der Text im Römer 12, Vers 3, also eine gesunde Selbsteinschätzung ist notwendig. Ja, und das ist ja genau das, was die Kinder in diesem spannenden Alter erleben. Da verändert sich ja nicht nur der Körper, das wird ja nur in der Schule erzählt, wenn die Kinder dann die Schule absolviert haben. Die wissen nur, wie sich der Körper verändert. Was sie nicht wissen, ist, wie sich die Seele verändert. Ja? Also das ist ja eine gewisse Grad der Behinderung, wenn die Seele, der Geist hinter dem Körper oder vor dem Körper herläuft. Ja? Das ist ein großes Problem. Und genau das kann auch im geistlichen Leben passieren, wenn wir von uns mehr halten, als Gott von uns hält. Und das bringt die Spannung heraus. Und diese Spannung wird entladen im Gegenüber. Ja? Das kann zwischen mir und meinen Kindern passieren, das kann zwischen mir und meiner Frau passieren, das kann auch natürlich in der Gemeinde passieren. Dass ich den Geschwistern und meinen Mitbürgern richtig zu spüren lasse, dass wer hier das Wort oder das Sagen hat. Und so merken wir, die Spannung, die im Vers 2 ist, sehe ich, habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Im neutestamentlichen Sprachgebrauch würde das heißen, Gott hat in sein Leib uns getauft und jedem eine Gabe, Aufgabe, Vermögen, eine Fähigkeit gegeben. Wir sind nicht gering, weil außer Kopf sind im Leib alle gleich. Aber trotzdem sind Menschen da, die haben ein Maß, besonderes Maß an Glauben. Ja? Die evangelisieren, die predigen, die tun Dinge, die sehen, erfahren Gott anders. Und das sieht man auch in ihrem Dienstleben und Glaubensleben. Aber was hier ist, Geschwister, der Spannung zwischen 2 und 3, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Was sagt uns das? Der Vers 3. Wo ist der Sitz vom Hochmut? Im Herzen. Genau das ist es. Ja, und dieser Hochmut wird uns ja in die Wiege gleich mitgegeben. Ja, das ist unser Ego. Das ist das Problem, warum wir immer so Schwierigkeit haben, zum Glauben zu kommen. Zum Glauben zu kommen ist nicht die Hindernis, dass wir etwas nicht verstehen vom Evangelium. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, für die meisten Menschen zu verstehen, dass ein Herr, Mensch, ein Gott Mensch geworden ist, auf Kreuz von Golgatha gestorben ist und jetzt jedem den Glauben anbietet und sagt, du darfst leben, wenn du glaubst. Das ist nicht das Problem, das ist nicht die Herausforderung, die wir haben. Die Herausforderung besteht darin, dass ich mein Ich kreuzigen muss und sagen muss, ich bin verlorener Sünder. Und das ist die Herausforderung für unser Hochmut, das zu akzeptieren, zu sagen, ich bin verloren. Ja, weil Gott sagt, du gehst verloren, du bist Sünder. Ich liebe dich, aber du bist Sünder. Und das zu akzeptieren, hat nichts mit Verstand zu tun, sondern mit dem Willen. Und die Bibel berichtet uns, dass bei Esau, der Hochmut seines Herzens ihn betrogen hat. Ja, wie trainiert man denn Demut, Geschwister? Also, ich habe früher trainiert, einer meiner Lieblingssportarten, das werdet ihr zwar nicht glauben, aber ist Tischtennis, ja. Ich mag das einfach, diese Schnelligkeit, diese Feinfühligkeit und so. Sowas kann man trainieren. Aber wie trainiert man Demut? Wie kann man sagen, ich trainiere Demut, indem ich komme nach Hause und trainiere Demut? Ja, ich bin jetzt demütig gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, meiner Gemeinde. Wie trainiert man sowas? Ja, gibt es eine Übung zu? Oder Übungsaufgaben, sodass man sagen kann, wenn ich das mache, werde ich demütiger. Und wenn ich das mache, werde ich hochmütiger. Wie geschieht sowas in der Praxis? Und ich glaube, und da hat mir ein ganz großer Bruder geholfen, das zu verstehen, dass Demut ein Abfallprodukt ist. Ja, das glaubt ihr, was ist das für eine abwertende Aussage? Aber es ist in der Tat so. Demut ist ein Abfallprodukt von dem, wie wir Gott sehen. Denn Esau hat hier sehr stark in sein Herz hineingeschaut und dieses Herz hat ihn betrogen. Ja? Die Brüder von Josef haben sehr stark auf die Entwicklung in der Geschichte gesehen, aber haben nicht den gesehen, der diese Geschichte geschrieben hat. Und somit merken wir, dass Demut ein Abfallprodukt ist. Je besser ich Gott erkenne in meinem Leben, in meinem persönlichen Glaubensleben, in der Bibel, je besser ich den erfahre, Tag für Tag, umso besser stufe ich meinen Hochmut ab. Man wird groß, beziehungsweise man wird klein, wenn man einen großen Gott hat. Man wird klein, wenn man seine Gnade erlebt. Man wird klein, wenn man plötzlich mit einem nicht so umgegangen wird, wie ich es eigentlich verdient hätte. Und das ist, glaube ich, Geschwister, genau das. Esau hat eine komplette falsche Perspektive, denn er guckte wohin? Er guckte in Vers 3, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern. Und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Also, um das in heutigen Fachdeutsch übersetzen, würde es bedeuten, also, das tue ich nicht, aber mal angenommen, das wäre so, ich bin ein Geschäftsführer einer Firma, ich verdiene 200.000 Euro im Jahr oder im Monat, wie Sie wollen, und ich habe gewisse Macht in der Region, ja, ich kann entscheiden, ich habe politischen Einfluss und mich kann keiner stürzen. So ungefähr sprach Esau. Und Gott sagt, das wird nicht passieren. Hochmut ist etwas, was Gott komplett entgegen seinem Wesen steht. Weil unser Herr kam in diese Welt nicht so, wie alle Könige dieser Welt es haben wollen würden. Sie haben in Schlössern erwartet, in Palästen. Er kam mit einem Stahl. Ja. Sie haben den mit einem roten Teppich erwartet. Ja. Er kam mit einem Heuball. So merken wir, unser Herr hat sich gedemütigt. Und wir kennen in der Bibel viele Beispiele, zum Beispiel der Nebukadnezar. Der war stolz auf seine Position und der ist ein Reich losgeworden. Wir haben den Luzifer, den Teufel, der war stolz und der ist in den Himmel losgeworden. Und so kann man jetzt natürlich sagen, Esau war stolz und der ist seine Paläste, seine Stellung und sein ganzes Volk und überhaupt seine, der ist in der Weltgeschichte komplett verloren gegangen. Der ist alles losgeworden. Und dann kann man sich die Frage stellen, wenn wir stolz werden, was werde ich los? Ich weiß nicht, was Sie oder ich loswerden, aber Fakt ist nur eins, wir werden irgendwas los. Ja, wir werden Verluste leiden. Weil Hochmut ist etwas, was Gott komplett konträr steht, komplett entgegengesetzt. Und er sagt, und schauen Sie mal, mit welcher Entschlossenheit diese Texte kommen. Ja, wenn Sie jetzt, ich lese den Text nochmal, ein paar Texte, ein paar Verse, und schauen Sie mal, mit welcher Entschlossenheit die Bibel uns das berichtet. Ja, wir lesen, die Antwort kommt oft nach dem Vers 3, wer will mich zu Boden stoßen? Fragezeichen. Und jetzt kommt eigentlich eine Antwort, die fast wie eine Frage formuliert ist, wenn du auch in der Höhe führst wie ein Adler und machst dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also das ist so entschlossen, dass du fallen wirst, Edom. Das ist so sicher, ja, es gibt kein Entrinnen. So entschlossen ist die Botschaft Gottes hier. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollten stehlen, bis sie genug haben. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Also wir merken, dass der Schaden, der Edom erlebt, oder in dem Fall erleben wird, der ist grenzenlos. Gott hat seine Zügel losgelassen und der Wut dieser Menschen wird komplett ausgefahren. Ja, das ist ein Abflug nach unten, Geschwister. Also in der Mathematik ist das so, dass ihr könnt mir gerne widersprechen, ich bin nicht der große Mathematiker, aber in eins habe ich recht, dass der Weg von A nach B genauso lang ist wie der Weg von B nach A. Seid ihr mit mir einverstanden, ne? Okay. Aber im Leben ist das anders. Der Weg von oben nach unten ist wesentlich kürzer wie von unten nach oben. Ja? Und schneller. Und genau sagt das Gott hier. Sagt, es ist egal, wie hoch du lebst. Du fliegst. Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. Und wenn sie Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und die Schätze, seine Schätze aufspüren? Das sind so vom Verse 5 bis 7, bis 6, 5 und 6 zeigen uns, dass es Gott entschlossen hat. Das wird sehr hart zugehen. Bevor wir jetzt weitergehen, wollte ich einfach mal einen Blick Pause machen und sagen, ist da jemand, der Gedanke, Ergänzung dazufügen möchte? Bitte schön.
Vielleicht ist es auch noch schön zu erwähnen, der Lobpreis Marias in Lukas 1. Das ist ja auch so, da heißt es, und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchten. Und dann kommt genau das andere, er tut Mächtige mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Ich denke, das ist so eine gute Ergänzung des Neuen Testaments, die da auch noch sehr gut hineinpasst.
Das ist genau der Punkt. Es ist ein Buch von einer Geschichte, von einer Person. Ja? Der Gott des Alten Testamentes ist derselbe Gott des Neuen Testamentes. Sein Charakter hat sich nicht geändert. Ja, vielen Dank. Wir lesen Vers 7. Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt, spricht der Herr? Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf den Gebirge Esau. Auch deine starken Themen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Wo ist der Unterschied, Geschwister, zwischen den Vers 7 und Verse 8 und 9? Ja, da ist der Herr ganz persönlich aktiv. Bei dem ersten sind die Menschen, also die mit ihm, die Menschen, die mit Edom die Schandtat an Israel getan haben. Das ist ja der Grund, warum wir das Buch überhaupt gibt. Edom hat durch die Geschichte hindurch konnte die Stellung des Jakobs nicht akzeptieren, des Volkes Israel. Er konnte es nicht akzeptieren. Das war die Herausforderung. Die Brüder haben sich ja in einem unter nicht günstigen Umständen getrennt. Ja, Jakob musste für zwei Frauen in der Ferne geheiratet und als er zurückkam, gab es zwar eine Versöhnung und sie küssten sich sogar. Aber in der Zukunft werden wir sehen, dass diese Spannung sich unter den Brüdern, aber auch unter den Völkern sich nicht gelegt hat. Nachher, als das Volk Israel zurückkam aus Ägypten, die Edomiter haben sie nicht durchgelassen zum Beispiel. Und Gott hat gesagt, ausweichen, nicht angreifen. Weil für Gott sind die brüderlichen Verhältnisse sehr entscheidend. Ja, man kann ruhig zwei Meinungen sein, aber man darf nicht ins Haus eines Bruders und Schwesters gehen zu dem Zeitpunkt, das wird der nächste Text sein, und vernichtende Maßnahmen ergreifen. Ja, das ist der Grund, warum es diesen Text gibt überhaupt. Ja, Gott sagt, dein Hochmut hat dazu geführt, dass du deinen Bruder ruiniert hast. Das ist der Grund. Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Aber in Vers 9, 8 und 9 ist der Herr der Aktive. Ich will zur selben Zeit handeln. Und in Vers 7 werden die Menschen, die mit ihm damals gegen Israel, gegen Juda gekämpft haben, werden ihn verraten. Also das ist schon sehr enttäuschend, wenn sie von allen Seiten, ja, der Flug wird so sein, er wird nirgendwo Hilfe kriegen. Ja, die Winzer, die Nachleser, die Menschen, die ihn damals verstanden haben, werden plötzlich nicht verstehen. Und Gott wird die Klugen und die Starken zunichte machen. Was ist euer Empfinden, wenn ihr so einen Text liest? Was ist eure Meinung, wenn ihr so einen Text liest? Das ist ja ein Stück weit auch Gerichtstext, also nicht unbedingt so ein, eignet sich nicht für einen Liebesabend, also sollte man nicht nehmen, es sei denn, ja bitte. Okay, darf ich nachfragen, Beispiel, was beeindruckt und was beängstigt dich? Okay. Okay. Ich glaube, bitte, bitte. Ja, genau. Gerecht. Der lässt die Ungerechtigkeit nicht durchgehen. Und das ist auch vielleicht ganz gut für Menschen, die momentan oder vorübergehend in einer Situation sind, wo sie meinen, sie werden ungerecht behandelt. Wenn das wahr ist, dann lässt so einer Text für heute Abend und sagen, Gott lässt die fünf nicht gerade werden. Wenn das Ungerechtigkeit ist, sie wird zurechtgefügt werden. Sie wird zurechtgefügt werden. Wolltest du was? Bitte.
Sagt er über sich selber. Und hier ist aber auch nicht nur äußerliche Ordnung, weil die Gewalt Taten, sondern auch innerliche Haltung richtet er, ordnet er mit dem Stolz.
Genau. Das Neue Testament, Römer, wird das so formulieren. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn er steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Und das ist das Vertrauen, was wir haben dürfen. Gott zeigt uns in Obadja, aber auch im Joel. Ja, im Joel sind die Maßstäbe etwas größer. Da geht es um mehr. Aber hier in Obadja zeigt Gott, dass er vergilt, dass er Recht übt, dass er sieht, wo schaut er hin? Ja, ja, wo schaut Gott hin? Laut dem Text hier heute Abend. Ins Herz hinein. Ja? Also ich kann ihm nichts vormachen. Ja? Ich kann ihm 3 Stunden erzählen, wie cool ich bin, aber am Ende sagt er, ich kenne dich. Ja? Das ist so, bitte.
Ja, genau, vor diesem Hintergrund finde ich nochmal ein Vers wichtig. Können wir hier vielleicht nochmal so auch hinzufügen. Sprüche 4,23 ist ein sehr bekannter Vers. Da schreibt der Sprüchschreiber, hüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und ich glaube, das geht nochmal ganz gut darauf ein, dass quasi genau da hängt quasi der Haken. Also im Endeffekt ist genau da der Punkt. Und Jesus geht ja auch genau darauf ein, als er nach dem allumfassenden Gebot gefragt wird. Er sagt, der liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist quasi direkt das, womit es anfängt. Ne? Was nicht vom Herzen kommt, ist im Endeffekt nur leere Fassade. Und deswegen ist genau der Punkt. Und wenn im Herzen eben Übermut anfängt oder Hochmut, dann ist das etwas, was wir sofort vor Gott bringen müssen. Sofort reinigen lassen müssen, sofort in unserer Sicht vor Gott wieder korrigieren lassen müssen, damit das gar nicht erst weiter wachsen kann.
Das hat mich auch sofort, als ich den dritten Vers, zeig mir mein Herz, spricht David in dem Psalm, ganz oft, weil hier steht, der Hochmut deines Herzens hat dich verführt. Es ist so, dass ich meine Motivation auch selber, mir selber auch so schön vorkommen lasse, dass ich das irgendwann meiner eigenen Lüge glaube. Irgendwann hat mein Hochmut gewonnen, ohne dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, in einem Augenblick. Und wie wichtig ist es, Gott zu sagen, zeig mir mein Herz, weil Gott sieht komplett durch den ganzen Schleier und die ganzen schönen Sprüche für mich selber, meine schönen Lügen. Und er kann mir mein Herz zeigen, er kann mir meinen Hochmut zeigen, selbst wenn er versteckt ist unter einem Haufen demütiger Äußerungen.
Ich kann euch mal zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Also bei mir zumindest, ja. Wenn unsere Kinder noch klein waren, da kommen die manchmal, kamen die und wollten etwas haben. Und ich habe immer geguckt auf die Begründung, ja. Was ist die Motivation? Und gar nicht so sehr, braucht man das nicht so. Was ist die Motivation? Warum? Und ich kenne das von mir persönlich auch. Und dann gibt es das, Papa, ich brauche das. Und dann heißt es, ja, warum denn? Warum brauchst du das? Und dann merkt man, wie man versucht, die Argumente zurechtzulegen, ja, und irgendwie zu überzeugen, ja. Man versucht, gut zu stimmen, ja. Man versucht zu gewinnen. Das merkt man. Und da stehe ich manchmal da und denke, Vater, ich bin eigentlich genauso manchmal vor dir, ja. Ich stehe vor dir und versuche, mir meine Argumente zurechtzulegen, damit du nachher zu meinem Plan Ja sagen kannst, ja. Also ich ertappe das oft an solchen Momenten und sage, ja, ich habe mich eigentlich ertappt, ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen. Aber das ist genau der Punkt, ja, wo wir unsere Argumentation zurechtlegen wollen, damit Gott bloß sagt, abnicken kann, sagt, jo, mach. Ja. Und genau das ist das. Ja, Gott sieht ins Herz. Und was er gar nicht kann, das ist der Hochmut. Es entspringt nicht aus seinem Wesen, aber wohl aus unserem. Wohl aus unserem. Das ist unser Problem, Geschwister. Wir werden mit dem Hochmut zusammen geboren. Und im 10. Vers, das werden wir heute nicht mehr studieren, das machen wir nächstes Mal, aber da gibt es die Begründung dafür. Weil dieser Hochmut um des Frevels Willen an deinem Bruder Jakob begangen hast, sollst du zu Schanden werden. Also Hochmut ist kein Leibbrot, den sie so hinlegen können und der wird einfach nur hart. Ja? So, Hochmut ist eine Eigenschaft, die motiviert, die treibt zu Handlungen. Und im Grunde genommen ist das genau das, was wir nicht wollen, dass es uns passiert. Ja? Wir wollen ja nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen uns ungerecht behandeln. Wir wollen nicht, dass Menschen uns vielleicht finanziell benachteiligen. Ja? Das wollen wir alles gar nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen uns klein machen. Wir wollen nicht, dass auf der Arbeit wir eine gewisse Sklavenhaltung einhalten oder zum Sklaven degradieren. Das wollen wir alles gar nicht, weil andere einfach hochmutig sind. Aber genau das ist, was unserem Wesen so nah ist. Ja, das tun wir dem Nächsten. Das ist das Ungerechte am Hochmut. Wenn wir das erleben, das ist unfair. Ja, wenn andere das erleben, kann schon mal passieren. Ja, bevor ich hier Schluss mache, möchte ich noch die Gelegenheit einräumen zu dem Text. Wir merken also, Geschwister, kleine Propheten, die haben eine gewisse Mutterfunktion. Mutterfunktion heißt, sie reden vom Vater gut. Das machen die kleinen Propheten. Sie offenbaren uns das Herz Gottes. Sie zeigen uns, wer Herr ist, wie der ist. Ja, wir haben jetzt Hosea hinter uns. Da ist der liebende Vater, ein Ehemann, der eine Frau nachläuft, die Familie erhalten will. Das ist ein liebender Herr. Wir haben jetzt den Joel hinter uns und da merken wir, dass unser Vater im Himmel ein Mensch ist, der Geschick wenden kann. Das sehen wir auch hier bei Obadja. Er wird das Geschick wenden. Und jetzt lesen wir Obadja und wir stellen das Gleiche fest. Unser Herr ist nicht hochmutig. Das kommt nicht aus seinem Herzen. Also kleine Propheten haben eine gewisse Mutterfunktion. Sie halten den Vater hoch in den Augen der Kinder und sorgen dafür, dass er offenbart wird, dass wir verstehen, wie er ist, der Vater, der himmlische Vater. Und es ist gut, wenn wir das sehen, Geschwister, beim Studieren und nicht nur nach Zeit, nach Prophetie, nach gewissen Wissensvorsprüngen studieren. Schön, wenn wir sie haben, gar keine Frage, aber das ist nicht nur im Vordergrund. Ja. Wir studieren manchmal die Bibel wie das erste Date. Kennen Sie das? Erste Date ist Faktensammlung. Ja. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wo arbeitest du? Hast du Geschwister? Ja. Was studierst du? Und wo machst du am liebsten Urlaub? Das ist ein erster Date. Ja. Das ist Faktensammlung. Der andere Dates sind ganz anders. Ja. Da ist schon mal, wie fühlst du eigentlich, wenn du die und diese Situation erlebst? Ja, das sind Fragen zur Reflexion. Wie stehst du zu dir und der Sache? Ja, das sind Fragen, die tiefer gehen, die tiefgründiger. Und manche Menschen studieren die Bibel genau wie das erste Date. Ja? Es geht nur um Fakten, CDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Und ich wünsche uns, dass wir das lernen, zu lesen genauso. Ja? Also zu erkennen, zu reflektieren und zu sehen. Gut. Hiermit ist, sagen wir, der erste Teil dieser Bibelgebet schon zu Ende. Lass uns zusammen aufstehen und beten, und dann werden wir zum Gebetstag übergehen.